Oder predigt ihr immer von unten? Einen wunderschönen guten Morgen. Das Ding ist an, ne? Ja, okay. Ja, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Oh, es funktioniert. Sehr gut. Ist immer gut. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und ich bin echt dankbar, heute Morgen hier zu sein, weil das ist nicht normal, dass wir alle lebendig hier heute Morgen sehen, und das ist die Gnade Gottes, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass ich mit euch den Morgen verbringen kann und hoffe, ihr mit mir, könnt ja nicht anders, könnt natürlich rausgehen, aber ja, aber ich freue mich, heute Morgen hier zu sein, und ich habe echt dafür gebetet. Das Thema selber, Stop for the One, habe ich schon gesagt, wurde gerade schon angesagt. Es ist ein Thema, was mich die letzten Jahre sehr beschäftigt hat, eigentlich seitdem ich in der Mission bin. Ich werde gleich ein bisschen mehr darüber erzählen. Ich bin, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Marco Spalke. Ich bin seit über 20 Jahren in der Mission und wir feiern dieses Jahr 20 Jahre in Südafrika. Wir werden zusammen feiern, und ich spreche das hier wirklich aus. Ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr am 1. November zufällig in Kapstadt seid. Das Wetter ist mittlerweile dann schon ganz gut. Also seid ihr herzlich willkommen, zu uns zu kommen und mit uns zu feiern. Das wird eine Riesenfeier werden. Alle unsere Dienste werden kommen, die Kinder, die Frauen, die Männer, alle Menschen, die wir in den ganzen Jahren erreicht haben. Ich hoffe, dass sie alle kommen. Es gibt gutes Essen, dann kommen eigentlich immer alle. Ja, aber ich möchte euch an erster Stelle heute Morgen Danke sagen. Ihr habt für unsere Familie gebetet. Halleluja. Und wir hatten ein riesig, riesig herausforderndes Jahr. Also zwei Jahre. Ich bin ja lange nicht gekommen. Das letzte Mal, wo ich kommen wollte, konnte ich nicht kommen, weil einer meiner Familienmitglieder nicht so gut drauf war. Aber ihr habt gebetet. Ihr habt für meinen Sohn Noah gebetet. Der ist, preist den Herrn, der ist gut drauf. Der ist verändert. Gott hat ihn komplett verändert, und ich kann nur sagen, die Ärzte, Psychologen haben gesagt, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wenn das so weitergeht, er war sehr viel los. Ich möchte nicht in die Details gehen, weil es auch live ist heute Morgen, aber es war sehr viel los. Leute, die für uns gebetet haben, die wissen, was los war. Noah ist top unterwegs, er ist ein toller Student, lebt den Tag, lacht, es wirklich, als ob man einen Schlüssel umgedreht hat. Und ihr habt mitgebetet, und ich möchte euch Danke sagen. Ihr habt Stop for the One, ihr habt mitgebetet für den einen, für meinen Sohn. Ihr habt für meine Familie gebetet. Ihr wisst, dass ich so ein paar, für die es nicht wissen, ich hatte nicht so eine freundliche Begegnung in einem der Townships, wo ich bewaffnet überfallen wurde. Und es hat mich echt lange gedauert, wieder zurückzukommen. Aber nicht zu lange, Gott sei Dank. Ich bin heute wieder voll in den Townships. Ich bin unterwegs, ich treffe mich mit den Leuten. Die Angst ist weg. Wenn du einmal sowas am Kopf hattest, was da nicht hingehört, dann merkst du, wie sich in deinem Leben was ändert. Aber es hat mir wieder bewusst gemacht, wofür wir unterwegs sind. Und manchmal sind Herausforderungen da, die wir nicht gerne erleben möchten. Und ich sage, es waren in Deutschland, ich glaube, 6, 7, 8 Gemeinden, die mit uns gebetet haben. Es mussten Gottesdienste abgesagt werden, weil ich an dem Sonntag nicht predigen konnte, wo ich eigentlich predigen wollte, musste zurück nach Südafrika. Aber Gott war dabei und er hat uns als Familie getragen. Und ich möchte euch Danke sagen, dass ihr den Weg mit uns geht, als die Gemeinde, dass ihr so hinter uns steht und immer wieder Anrufe bekommen, wie geht's, wo können wir für dich beten, wo können wir für dich da sein. Das ist meine Frau Justine, gerade 40 geworden, wir hatten eine tolle Feier. Leon links, absoluter Soccerstar, hat gerade von Manuel Neuer die Originalhandschuhe geschenkt bekommen von einem, der uns besucht hat. Also was ganz Besonderes, er ist ganz stolz, er ist Torwart in Südafrika. Noah habe ich schon von erzählt, lebt sein Leben gerade richtig toll drauf. Meine Tochter Naomi lebt auch ihr Leben, ist noch ein bisschen Platz nach oben, aber also wenn ihr eine Minute habt, betet für meine Tochter. Wir wissen, dass Gott was Großes für sie vorhat, und sie ist selber ganz gespannt. Sie wird auch im Juli allein in Deutschland sein, da bete ich dann ganz viel. Aber so sind wir unterwegs. Aber ihr habt wirklich für uns angehalten. Einige Leute haben echt für uns gebetet, gefastet und haben uns gefragt, wie geht's euch? Und ihr habt für den eigenen, für uns angehalten. Dafür bin ich dankbar. Und ich habe heute Morgen eine Frage an euch. Ist hier irgendjemand in der Gemeinde, der heute Morgen so eine Münze gefunden hat? Ja, da hat jemand eine gefunden. Es ist kein Bitcoin. Wir haben gerade darüber geredet. Also wenn das ein Bitcoin wäre, würde ich das Ding jetzt nicht so in der Hand halten. Diese Münze hast du heute Morgen gefunden. Ich glaube, wenn Leute auf der Toilette waren, die haben vielleicht eine gefunden. Die sind da nicht einfach vom Boden gefallen. Vielleicht passiert das hier noch eines Tages. Aber zurzeit ist das eine Plastikmünze, die habe ich mitgebracht und die habe ich hier so verteilt und einige von euch haben die gefunden. Wahrscheinlich haben die Kinder die Münzen, die auf der Straße waren, auch alle aufgehoben, die jetzt alle in die Tasche gesteckt. Auf dich zurückzukommen heute Morgen, das Erste, was du wahrscheinlich gemacht hast oder was die Münze gefunden haben, ihr habt sie wahrgenommen, ihr habt sie mit euren Augen gesehen. Du siehst da so, oh Mensch, auf dem Boden, da ist so eine Münze, Gold, könnte ja echt sein, also wahrgenommen. Dann habt ihr angehalten. You stopped, ihr habt angehalten. Du kannst natürlich auch im Laufen, aber ich glaube, das hat man nicht. Man hält an, man guckt und das Dritte ist, man ist in Aktion getreten, man hat diese Münze aufgehoben. Und jetzt kommt's drauf an, wenn das eine Plastikmünze ist, das ist ja toll, hat mich jemand veräppelt. Ja. Aber es könnte ja eine echte goldene Münze sein. Und wenn das eine echte goldene Münze wäre, dann würdest du die wahrscheinlich auch behandeln wie eine echt goldene Münze. Du würdest jetzt nicht einfach so rumlaufen, ich habe hier ein paar goldene Münzen gefunden oder sowas. Du würdest natürlich immer fragen, wem gehört die? Man sollte sie nicht einfach in die Tasche stecken und damit abhauen, weil könnte ja jemand gehören. Oder ich habe gehört, heute Morgen wurde irgendjemand ausgeraubt, der hatte eine sehr große Menge Geld in der Tasche. Ich habe gefragt, wie kann man so viel Geld in der Tasche haben? Aber gut, das kann ja alles passieren. Wenn es eine geheime Sache ist, dann versteckst du die, sagst, hey, das sage ich lieber keinem hier, da mache ich was Schönes mit. Wenn du zu Hause bist und das ist ein Bitcoin, der irgendwie 75.000 oder fast 100.000 Euro wert hat, dann würdest du die höchstwahrscheinlich bei dir in den Tresor legen, wenn du einen zu Hause hast oder so gut verstecken, dass den keiner findet. Aber egal was du mit dieser Münze machst, du würdest in irgendeine Aktion treten oder du würdest sie verschenken oder spenden oder was auch immer, aber irgendwas. So. Aber dennoch war es, glaube ich, nicht dein Ziel, heute Morgen in diese Gemeinde zu kommen oder dein Plan, eine Münze zu finden und all das, was ich gerade erzählt habe, zu machen. Ich denke mal, für die meisten von euch war es heute Morgen der Plan, ich gehe in die Gemeinde, da gibt's Lobpreis, da wird gesungen, da wird gebetet. Vielleicht sagt der andere, nee, ich habe eigentlich mit Gemeinde gar nichts am Hut, mit Glauben sowieso nicht, aber ich kenne den Marco, ich komme einfach mal vorbei. Kann auch sein. Oder du sagst, ich bin heute Morgen hier lang gefahren, irgendwas hat mir gesagt, ich sollte hier hinkommen. Wenn du der bist, der heute Morgen um 9:30 oder so irgendwie das Gefühl hat, er sollte kommen, weil er vorher nicht kommen wollte, ich kann dir sagen, wir haben gebetet, dass du reinkommst, also du bist hier genau richtig, bist herzlich willkommen. Wir reden dann später mit dir, warum du hier bist. Also das wirst du vielleicht auch selber für dich erleben, genau. Aber der Fokus und die Erwartung heute Morgen war nicht diese Münze. Da bin ich fest von überzeugt. Vielleicht bekommt ihr später auch eine. Mal gucken. Ich habe ja ein paar mitgebracht. Ich möchte mit euch heute Morgen über ein Thema reden, was, ich glaube, in der Bibel eins der größten Themen ist. Und das ist das Thema Stop for the One. Das bin ich im Hintergrund. Also ich bin nicht in der Bibel, aber dieses Thema ist doch schon sehr bekannt, weil Jesus immer wieder angehalten hat. Er hat immer wieder für den einen angehalten. Es waren immer die Massen da, es waren immer viele da, aber wenn ihr euch daran erinnert, und da lesen wir mal den ersten Teil, das ist in Lukas 10, 25 bis 37, da steht, da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Und was liest du dort eigentlich? Das ist eine gute Frage, wenn du sowas sagst. Was passiert da, ne? Und der Gesetzeslehrer, der antwortete, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und auch mit deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Und das ist oft nicht einfach, seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst. Und dann sagte der, richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst leben. Wow. Tu das und du wirst leben. Ich bin ja schon ein weiter hier. Ist das, ne? Ja. Warte mal. Oh, leben, genau. So. Dann kommen wir zu dem nächsten. Ja. Jesus, genau. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter. Wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Und Jesus antwortete ihm in einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho und unterwegs wurde er von Räubern überfallen. kenne ich, habe ich auch irgendwann mal erlebt. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Das habe ich nicht erlebt. Also, Punkt. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann dort liegen, ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Und genauso verhielt sich auch ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, bin ich schon bei dem Nummer 33, genau. Dann kam ein verachteter Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er hatte Mitleid mit ihm und, siehst du, die Dinger sind ein bisschen, okay, ist egal. Er hatte Mitleid mit ihm, er hat ihn wahrgenommen. Er ging zu ihm hin, er nahm sich Zeit, behandelte seine Wunden mit Öl, 34, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Er trat in Aktion. So. Am folgenden Tag, als er weiter musste, gab er dem Wirt 2 Silberstücke, kein Gold, sondern Silber, aus einem Beutel, den habe ich auch dabei, und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, ich habe genug, werde ich den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Und dann fragte er am Schluss, was meinst du, fragte Jesus jetzt den Gesetzeslehrer, welcher von den dreien hat dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh du hin, folge dem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Das war eine von vielen, vielen Geschichten. Ihr kennt Zachäus auf dem Baum, die Samariterin am Brunnen, was auch immer. Es gibt so viele Geschichten, wo Jesus die Masse gesehen hat oder wo die Massen unterwegs waren, wo er Zeugnisse gegeben hat, wo viele Leute was gesehen haben. Viele Leute waren auf dem Weg und der eine hat angehalten und hat gesagt, da muss ich stoppen, da muss ich anhalten. Der Samariter war bereit, für eine Person zu stoppen, die in Not war. Obwohl er wahrscheinlich irgendwo auf dem Weg war. Ich meine, wenn du auf der Reise bist, du hast ein Ziel vor Augen, du hast definitiv einen größeren Plan, als sich um irgendjemanden, so einen Räuber da auf der Straße zu kümmern. Aber irgendwas muss ihn dazu bewegt haben, anzuhalten und diesem Mann zu helfen. Ja, Jesus hat Menschen geheilt. Er hat angehalten, Menschen geheilt, die in der Masse waren. Auf einmal sagt der eine, oh, ich heile den einen. Und der eine wurde geheilt. Mal hat er 5000 versorgt mit Essen. Und andermal ist er zum einen nach Hause gegangen, hat bei dem in seinem Wohnzimmer gegessen. Zachäus, genau. Jesus war nie zu beschäftigt. Er war nie zu beschäftigt, sich für die eine Person Zeit zu nehmen. Es war immer Zeit. Und ich frage mich manchmal, wo wir hier stehen. Wir haben nie Zeit. Wenn das Schlimmste ist, wenn Leute mich fragen, Marco, können wir uns mal treffen? Und die sagen, aber du hast ja nie Zeit. Dann gehen bei mir alle Lampen an, weil dann habe ich irgendwas verpasst. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Aber ich bin manchmal echt gut da drin, schnell zu sein. Und dann die Zeit ist nicht da für den Einzelnen. Wir als Familie, wir sind jetzt, 20 Jahre habe ich erzählt, wir sind in Südafrika. Und mein Traum vor 20 Jahren, wo ich bei Jugend mit einer Mission fertig war und ich wollte in die Mission gehen, ich sage, hey, ich gehe dorthin, wo die Tausende, die 10.000 Leute, ich wollte Tausende von Waisenkinder von den Straßen holen, ich wollte Hunderttausende von Leuten von Jesus erzählen, ich habe mir die Bilder, die Videos angeguckt von großen Evangelisten, ich sage, hey, eines Tages möchte ich dort stehen. Aber ich habe ganz schnell was gelernt. Ich dachte, dass ich immer für die Massen da sein sollte. Aber Gott hat einen anderen Plan für meine Familie, für meine Frau, für mich, für meine Kinder, für uns. Und ich stehe heute, sage, wo ich gesagt habe, stop for the one, für den Einzelnen anhalten, ist für mich eine Sache, die ich am wichtigsten finde in meinem Leben, die mir eine Riesenveränderung in mein Leben gebracht hat. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben ja auf der Straße gearbeitet und in Kapstadt, und ich werde es nie vergessen, wo ich an der Ecke saß und ich habe Gott gefragt, Gott, zeig mir, wie kann ich diese ganzen Straßenkinder von der Straße holen? Wie kann ich ihnen helfen? Und ich sitze an der Ecke am Bürgersteig und ein Mann hält an. Und mit diesem einen Mann habe ich dann 4-5 Jahre verbracht. Und dieser Mann hat mir erklärt, wie diese Menschen auf der Straße funktionieren. Ich habe immer wieder mit ihm geredet, er hat mir immer wieder Sachen erklärt, wie Sachen funktionieren, warum die Kinder auf der Straße sind, warum die Menschen in Armut leben, warum gehen die nicht zurück in sein Township? Ihr Township ging nicht, weil sie von den Banden dort verfolgt werden, weil sie dort ums Leben gebracht werden. Ich musste das alles verstehen und es hat mich 5 Jahre gedauert. Ich war mittlerweile 7-8 Jahre haben wir auf der Straße gearbeitet. Ich habe es in den 8 Jahren nicht geschafft, 2 oder 3 Kinder von der Straße zu holen. Und ich habe mich gefragt, warum, Gott, warum bin ich hier? Ich sag ganz kurz, wirklich? Ihr werdet, erinnert euch an das, was ich gerade gesagt habe, ich habe es nicht geschafft. 8 Jahre. Ihr werdet am Ende noch etwas hören und dann vielleicht erinnert euch wieder daran, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber 20 Jahre später, ich müsste mal den Bieder da haben, stehe ich hier heute. Und ich möchte euch heute Morgen ein paar Geschichten erzählen von Menschen, die ich begleiten durfte, die Gott mir an den Weg gestellt hat, für die ich gebetet habe, mit denen ich eingestanden habe über Jahre. Und hier seht ihr einen, das ist der Adrian. Und ihr werdet gleich ein kleines Video sehen in ein paar Minuten. Adrian ist ein junger Mann, der in Müsenburg in einer Gegenkapstadt wohnt, auf der Straße. 25 Jahre auf der Straße, nichts Großes im Leben erlebt, war ein ganz großer Gangleiter, ganz viele Menschen wahrscheinlich auch ums Leben gebracht. Aber Adrian war jemand, der hat mich immer berührt. Jedes Mal, wenn ich in Müsenburg am Strand war und ich habe Adrian gesehen, habe ich ihn umarmt, ich habe für ihn gebetet, er hat viel Mist gemacht, dann war er voll mit Drogen und hin und her. Aber Gott hatte einen Plan mit Adrian und ich weiß, einige von kennen ihn, einige haben diesen Film gesehen, aber es gibt vielleicht viele, die den noch nicht gesehen haben. Deswegen wollte ich euch den heute Morgen mal zeigen. Das ist die wunderbare Geschichte von Adrian Williams, einem Mann, der ohne Hoffnung unterwegs war, der so tief im Gangleben war, wie man es sich nicht anders vorstellen könnte. Vielleicht können wir ihn mal kurz abspielen.
I was on the street here for 15 years.
Genau hier habe ich 15 Jahre lang gewohnt, mitten auf einer Straße in Müsenberg. Ich habe damals genau hier geschlafen. Das war mein Schlafplatz. Eines Tages, während ich auf dem Parkplatz stand, wo ich gearbeitet habe, kam ein Kerl auf mich zu und fragte, bist du Adrian? Ich sagte ja und er gab mir ein Stück Papier. Ich war damals mit meiner Jugendliebe verheiratet. In derselben Nacht kam ich nach Hause, klopfte an die Tür, aber sie ließ mich nicht herein, wollte mich nicht sehen. Ich wusste nicht, dass sie sich von mir geschieden hatte. Durch Marco, einen meiner Sponsoren, kamen sie zu mir und sagten, Adrian, möchtest du dein Leben ändern? Ich sagte, gestern meinten sie nur, sie schicken mich für eine Nacht weg, nach Nelspruit, weit weg von Kapstadt. Und ich dachte nur, ich gehe für eine Nacht. Ich wusste nicht, was Gott für mich bereithielt. Ich war also schmutzig und saß im Bus. Ich dachte nicht, dass jemand sich für mich interessieren würde. Ohne dabei jedoch zu bemerken, dass die Leute mich riechen konnten.
Adrian's story is not an isolated case.
Adrian's Geschichte ist kein Einzelfall. Drogenmissbrauch und Bandenaktivitäten sind Alltag in den südafrikanischen Townships. Dazu kommen weit verbreitete Armut, hohe Arbeitslosenquoten und zerrüttete Familienverhältnisse. Das stellt viele vor unüberwindbare Herausforderungen. Menschenleben stehen auf dem Spiel. Gibt es vor diesem Hintergrund überhaupt Hoffnung auf Veränderung? Viele von ihnen senden wir zunächst einmal zu unseren Partnerorganisationen. Dann müssen sie Fähigkeiten lernen, um sowohl sozial als auch finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Andere Organisationen wie U-Turn sind ein wichtiger Teil dieses Prozesses. Die ganze Zeit über ermutigen wir diese Personen auf dem Weg zu einem besseren Leben.
So yeah, I'm standing here as a living testimony, 15 years on the road.
Heute stehe ich hier als lebender Beweis. 15 Jahre auf der Straße und ich habe meine Jugendliebe wieder geheiratet. Jetzt ist mein Leben besser. Ich arbeite mit Obdachlosen, berate sie und erzähle meine Geschichte. Denn ich bin der lebende Beweis dafür, dass Menschen sich ändern können. Es gibt Hoffnung, wenn man sich von der Straße abwendet. People can change. Damals kamen sie auf mich zu und haben mir geholfen. Jetzt ist es an der Zeit, der Gemeinschaft, besonders in Mühsenberg, etwas zurückzugeben, um ihnen zu zeigen, dass es Wunder gibt, dass sich Dinge ändern können, wenn man Glauben hat und Gott vertraut.
Things can happen in your life if you just want to give your heart to the Lord. Have faith and the Lord will take it further.
Ein Mensch nach dem anderen kann auf diese Weise vor der Zerstörung bewahrt werden und heilen.
Das ist die wunderbare Geschichte von Adrian Williams, heute ein Freund, damals jemand, den möchte niemand von euch auf der Straße nachts begegnen. Veränderung ist möglich, und wenn man an Menschen glaubt und in die Polizei, die haben gesagt, Marco, wenn du diesen Mann siehst, geh weg von dem, der wird nie verändert werden. Gott hat ihn verändert, und viele von euch haben ihn live gesehen. Er leitet Hunderte zu Leuten zu Jesus. Er leitet die U-Turn-Arbeiter mit. Er ist einer der Hauptmitarbeiter heute, und er ist ein Freund von mir. Habe ich nie gedacht, dass Adrian Williams irgendwann ein Freund von mir wird. Ja. Aber ja. Ich möchte heute Morgen ein paar mehr Geschichten erzählen. Ich weiß, es ist leider oft nicht in Gemeinden mehr der Fall, dass viele Zeugnisse erzählt werden, wo ich glaube, dass in dieser Gemeinde so viele lebendige Zeugnisse erzählt werden könnten. Und ich möchte echt ermutigen, Zeugnisse sind etwas, was niemand anzweifeln kann. Wenn in deinem Leben was passiert ist und Veränderung stattgefunden hat, vielleicht nicht in dieser Art, aber in einer anderen Art, teil das mit, lass deine Gemeinde teilen werden, dass Leute ermutigt werden, dass mehr Leute kommen und sagen, hey, dieser Jesus, von dem wir reden, der ist nicht einfach nur irgendwie so ein Ding, das da irgendwo in der Ecke steht oder irgendwas, eine Geschichte aus der Bibel, das ist die Wahrheit. Das ist mein anderer guter Freund, Ricky. Wie gesagt, wenn ihr ihn vor 8, 9 Jahren gesehen hättet, wir hatten den Hope Center ja aufgebaut, oder wir waren dabei, eigentlich das aufzubauen, und das ist Ricky, der immer an der Tür war und immer Ärger gemacht hat, immer sauer war und immer aggressiv und wollte immer viel Böses tun und wollte immer alles, was wir machen, zerstören. Und ich möchte vorweg sagen, die Leute, von denen ich euch in den nächsten 20 Minuten oder so noch erzähle, das sind alles Leute, die ich auf diese Art und Weise wie Ricky getroffen habe. Auf eine Art und Weise, wie wir es eigentlich uns nicht wünschen würden. Und die waren alle in ähnlichem Status. Und heute leiten sie große Organisationen oder sind Leiter in irgendwelchen Führungspositionen oder ja, verändern Sachen in Südafrika, in einem Land, das so viel Chaos, das so viel Gangleben, so viel Drogenkriminalität hat. Ricky war einer, ja, mit dem möchte man, wie gesagt, wollte man damals nicht gut Kirschen essen, aber Ricky war jemand, wo ich gesehen habe, da ist Potenzial, und er hat sein Leben verändert. Ich möchte nicht in die Details gehen jetzt. Er war Gangleiter, er hat Drogen genommen und er hat wirklich war ganz, ganz schlimm auf der Straße unterwegs. Und wenn man den Ricky heute anguckt, den jetzt hier, genau, so. Und Ricky heute, wir sind heute, in Anführungsstrichen, Tag und Nacht zusammen. Ich muss eben gucken hier. So, wir sind zusammen unterwegs. Ich mache mal so ein paar Fotos im Hintergrund, dass ihr mal ein bisschen seht, vielleicht können wir die einmal abspielen, dass ihr ein bisschen seht, wo Ricky heute unterwegs ist. Ricky ist eine Schlüsselfigur in unserer Arbeit da müsstest du jetzt einfach auf den Knopf drücken, das gleich. Oder geht die Präsentation von hier? Nee. Ricky ist heute eine Schlüsselfigur bei unserer Partnerorganisation Hands and Feet, die wir als HOSA haben wir den Hope Center gegründet. Dort gibt's einen Kindergarten. Da sind heute 100 Kinder. Es gibt dort Hunderte von Männern und Frauen, die Dienste von uns in Anspruch nehmen. Wir haben Sozialarbeit dort vor Ort. Wir helfen den Kindern, zur Schule zu gehen, dass sie einen guten Weg in die Schule finden, den Grundschulkindern, dass sie gut auf ihre Grundschule vorbereitet werden. Wir haben Klassen, Nachmittagsklassen für Kinder, die keine Hausaufgabenbetreuung zu Hause bekommen, weil sie keine Tische oder Stühle dort haben. Wir haben Kinder, die aus dem ganzen System, Schulsystem rausgefallen sind und neu lernen müssen, überhaupt zur Schule zu gehen. Und wir helfen diesen jungen Mädels und Jungs, dass sie ins System zurückkommen. Wir haben Dienste für schwangere Frauen, wo die Babys noch nicht geboren sind, dann die neugeborenen Babys bis hin die first thousand days, also die ersten 1000 Tage eines Kindes. Wir betreuen diese Frauen. Überall in diesen ganzen Diensten, die dort heute sind, ist Rickys Handschrift eingraviert. Die meisten Frauen und Männer, die dort heute sind in diesen Diensten, die sagen, der Ricky, dass der damals das geschafft hat, das hat mich ermutigt, diesen Weg zu gehen. Und er ist der Zugang hat, er ist der zu jedem Haus Zugang hat. Ich kenne auch viele von diesen Leuten, sehr, sehr viele, aber Ricky hat den Zugang, weil er selber das erlebt hat, was die erlebt haben. Und er ist heute wirklich jemand, der Hunderte von Menschen zu Jesus geleitet hat. Er hat super vielen Menschen geholfen, auch wahrscheinlich mehr als 100 Leuten, die aus dem Gangleben, Drogenleben rausgekommen sind, die heute einen Job haben. Er ist wirklich ein Mann, ja, der wirklich das verkörpert, was ich mir auch wünsche. Und ich habe niemals gedacht, dass ein Ricky so etwas auf die Beine stellt, dass er so stabil im Leben steht. Aber Gott hat einen Plan mit ihm. Und er hatte erlaubt, dass ich ihn kennenlernen darf, dass ich für ihn beten durfte. Er schickt mir immer noch jeden Tag Nachrichten, sagt, Marco, wie soll ich hier und da? Und ich bin immer noch sein Coach. Und das macht mir Spaß, weil ich sehe, sein Leben geht nach vorne. Und er möchte gerne diese Arbeit jetzt auch eigenständig machen. Er möchte irgendwann seine eigene Organisation aufbauen und möchte sich hauptsächlich darauf konzentrieren, junge Männer und Frauen aus dem Drogen- und Gangsterleben rauszuholen und ihnen zu helfen, in die Freiheit zu kommen. Und das ist Ricky. Ja, und Stop for the One. Manchmal ist der Weg zu den Einzelnen, dauert viele, viele tausend Kilometer, bis man da ankommt. Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte von jemandem, den kennt ihr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ihr den von damals kennt. Vielleicht kennt ihr dieses Foto noch nicht. Das ist Lunati. Ich glaube, das Foto hat euch immer enthalten. Also das ist Lunati damals. Für die Lunati kennen, ihr werdet gleich noch ein zweites Foto sehen. Und der wird auch dieses Jahr noch kommen. Ich bin mir sicher, dass er auch hier in der Gemeinde ist und Hallo sagen wird. Also wir sind damals wirklich, das sind über 1500 Kilometer mit dem Auto in den Busch gefahren und wir wollten dort diesen Menschen helfen, eine Arbeit aufzubauen und wir brauchten Übersetzer. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, junger Mann aus der Schule, da kam er so an, er kam gerade vom Berg, heißt das, die machen da diese Beschneidung, das ist noch ein Ritual in Südafrika, dann gehen die Männer auf den Berg, nach 40 Tagen kommen die runter und dann sehen die so aus und er kam an und wir brauchten Übersetzer und ich habe gesagt, komm Lunati, mein Name ist Marco, er hatte noch nie vorher weiße Leute so mit engeren Kontakt mit gehabt und ich sag, komm, dann übersetzt du doch mal und oh gut, er sagt, ein bisschen Englisch könnt ihr wohl und ich habe dann so 3 Sätze in Englisch gesetzt und er sollte das ins Corsa übersetzen und das waren 3 Worte und das habe ich 3 oder 4 Mal gemacht und habe ich gesagt, Moment, da ist irgendwas falsch zwischen meiner Übersetzung und dir und dann sagt er kann gar kein Englisch sprechen, okay, haben wir das rausgefunden, also konnten wir da auch, mussten wir dann da auch aufhören, aber wir hatten ein Ziel für ihn und wir haben Gott hatte einen Plan für ihn und ich hatte ein Team mit mir aus Köln und die haben gesagt, ey Marco, glaubst du das Gleiche, was wir glauben, dass da Potenzial steht? Ich sag, du, ich sehe das auch, aber ich sehe nicht das jetzt, aber ich sehe das, was irgendwann sein wird. Und ja, so kennt ihr den Lunati wahrscheinlich, so ein bisschen so Daniels Freund, so mit solchen Muskeln. Also so ist Lunati heute unterwegs. Es ist wirklich ein Wunder, diesen jungen Mann zu sehen und was er auf dem Herzen hat. Und er ist weggegangen aus seiner Village, aus seinem Busch, sage ich mal so, und ist nach Kapstadt gekommen, hat 5, 6 Jahre an der Schule mitgearbeitet, von Jugend mit einer Mission, hat viele internationale Leute kennengelernt und nach 6 Jahren, war 5, 6 Jahren, sagt er, du Marco, mein Herz ist, ich möchte zurück in meine Village gehen, in meine Gegend und ich möchte den Menschen von Jesus erzählen, ich möchte Veränderung sehen, ich möchte den Kindern helfen, ich war nicht so privilegiert, ich musste mein eigenes Leben managen, aber ich möchte diesen Kindern helfen. Und das hat er gemacht. Ich mache mal so eine kleine Slideshow. Das ist Bonani. Das ist das Projekt, was wir zusammen mit Lunati ins Leben gerufen haben. Und der Ayanda, auch ein Projekt, was Hosa, unser Verein, unterstützt, der hier übrigens in der FCG Oldenburg seinen Hauptsitz hat. Und der erste Vorsitzende ist der Ingo, wenn ihr Fragen habt. Was macht Lunati heute? Ja, er kümmert sich um über 80 Kinder. in verschiedenen Programmen. Die kommen aus der Schule, die kommen nach Hause. Er kümmert sich darum, dass sie Essen kriegen, zusammen mit der Ayanda und mit dem Team. Sie essen zusammen, sie machen Nachmittagskurse, wo er ihnen hilft, die Hausaufgabenbetreuung bei der Hausaufgabenbetreuung. Wir haben großen Gartenanbau, habt ihr da gesehen. Wir haben große Gewächshäuser, die wurden aus Deutschland gesponsert. Dort wird Garten angebaut. Wir verkaufen Gemüse dort und das Geld wird wieder benutzt, um das Projekt zu unterstützen. Er startet gerade, er hat ein Barista-Training gemacht. Er ist professioneller Barista, hat sich gerade einen kleinen Anhänger gekauft und baut jetzt so einen mobilen Barista-Laden dort auf. Und Lunati ist ein Zeugnis für seine Village. Ein junger Mann, den niemand akzeptiert hatte, wo er da war bei dem ersten Foto. Aber Gott hatte einen Plan für ihn. Heute kommt er wieder, seine Village, seine Community, die respektieren ihn. Der Bürgermeister, sage ich jetzt mal so, hat ihn anerkannt. Das ist was ganz Großes in dieser Gegend, wenn du auch anerkannt wirst von höheren Leuten. Er hat einen Namen, nicht mehr den kleinen Namen Lunati, sondern er ist jemand, der Veränderung bringt in diese Gegend. Das Haus Bonani, was ihr da gesehen habt, das ist das einzige Haus in der ganzen Gegend, was eine Stromversorgung, eine volle Stromversorgung hat, 365 Tage. Wir haben Gott sei Dank eine Solaranlage aus Deutschland gesponsert bekommen und dieses Projekt läuft jetzt komplett eigenständig, er managt das. Ja, und er wird euch demnächst selber mal erzählen, wenn er hier hinkommt. Ich denke mal, er wird die nächsten paar Monate hier auftauchen. Also wenn ihr so einen Muckimann hier seht, dann wisst ihr, so Nati, sagt ihm nicht, dass ich das andere Foto gezeigt habe. Ich erzähle noch eine Geschichte, weil ich bin einfach so begeistert von dem, was Gott macht. Und dann, dann sind wir auch schon fast da. Das sind dann nochmal Nigel und Kaylee. Und das ist übrigens der Freund von Ricky. Die waren Partner in Crime. Heute sind sie Partner in Christ. Also damals haben die Waffe und heute haben die das Schwert, also die Bibel. Also die sind heute auf der anderen Seite unterwegs. Das war Nigel damals mit seiner Frau Kaylee. Nigel, Ricky war auf der linken Seite und hat die Gangs regiert und Nigel auf der rechten Seite von dem Township, wo wir unterwegs waren. Und wir hatten damals überlegt, wo platzieren wir unseren Hope Center? Und wir haben gesagt, wenn wir links passieren, dann gehören wir zu der einen Gang und rechts zu der anderen Gang. Also haben wir unseren Hope Center damals genau in der Mitte platziert. Wir haben gesagt, ihr könnt beide kommen, aber wenn ihr zu uns kommt, eure Utensilien, die lasst ihr dann zu Hause. Also wir haben gesagt, keine Sachen mit reinbringen. Hat gut geklappt. Der Nigel hat den Ricky beobachtet, wo Ricky dann nach 7, 8 Jahren immer noch auf dem richtigen Weg war. Hat Nigel sich gesagt, so schlecht kann das gar nicht sein. Und hat dann überlegt, was mache ich jetzt? Ich habe ja eine Familie und Kinder. Und seine Frau hat gesagt, geh bloß weg. So wie du unterwegs wärst, also möchte ich dich eigentlich gar nicht mehr im Haus sehen. Nigel hat seinen Platz verlassen, ist über ein Jahr in einer Reha gegangen, so wie die meisten Leute von uns, aber die anderen, die in eine Reha gehen. Und wenn die nach einem Jahr wiederkommen, das ist eine christliche Rehabilitationseinrichtung, wo die wirklich nur mit dem Wort Gottes in Verbindung kommen und nur mit Menschen und Gebet und Lobpreis und dem Wort Gottes halt. Und nach einem Jahr ist er wiedergekommen und dann hat er seine Frau wieder in die Arme genommen. Das links ist Nigel mit seinen tollen Kindern. Er ist heute, er hat seinen Führerschein gemacht, wie ihr sehen könnt hier rechts, er hat 3 Kinder, dann wird er heute, und da werde ich auch gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen, ich mache mal eine kleine Slideshow, so, wird er das Projekt West Coast Kids ins Leben rufen. Das ist 2,5 Stunden von Kapstadt entfernt, das ist die Hotelbesitzerin Simone, wunderschönes Boutique-Hotel. Es ist Afrikas schönstes Boutique-Hotel. Die Übernachtung kostet da lockere 750, 800 Euro. Aber diese Frau möchte gerne den Menschen in, das ist der Hope Center, den sie dort starten werden. Und Nigel wird dieses Projekt mit ins Leben rufen. Wir waren dort, sie haben uns gefragt, ob wir ihnen helfen könnten. Ich sage, ich kann euch nicht helfen. Ich kann euch aber eine Frau und einen Mann und 3 Kinder schicken und die können die Arbeit hier aufbauen. Und Simone hat dann gesagt, das ist eine Deutsche. Ja, Marco, wenn du die uns bringen kannst, das wäre ein Riesensegen. Dann sind sie zu viert, 3 Kinder und Nigel und Kaylee, also die zu fünft, sind sie dann dahin gefahren. Und ich habe auch gehofft, dass es bei 5 bleibt. Das war so schön in West Coast Kids, dass da noch was nachgekommen ist. Jetzt haben sie 4 Kinder bald, also sie wird bald wieder ein Kind zur Welt bringen. Und diese Familie baut heute das gleiche System, was wir in Kapstadt haben, dort in Paternoster auf. Sie haben Jobs, jetzt zurzeit im Hotel, aber Nigel hat jetzt schon 3, 4, 5 Männer, die bald in die Reha gehen werden. Er arbeitet in dem anliegenden Township. Wenn die Leute wiederkommen, Simone und Dion, das sind die Besitzer von dem Hotel und diesen ganzen Häusern da, die sagen, die können alle bei uns arbeiten, bringen die uns zurück, wir wollen die Kriminalität beenden und ihr müsst uns dabei helfen. Dieses nächstes Wochenende geht ein Team aus Kapstadt mit Ricky, der andere, die gehen auch dorthin und zusammen werden sie ja diesen Menschen helfen, ihren Weg aus dem Kriminalitäts- und Gangsterleben und Drogenleben herauszufinden. Und ja, und es ist einfach ein Wunder. Ein Wunder, ein Nigel zu sehen, eine Kaylee, gesagt, die ich damals habe nicht mal geglaubt, dass ich überhaupt mit ihnen mal reden könnte, weil sie immer so unterwegs waren. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, Mensch, Marco, du erzählst uns tolle Geschichten, Menschen werden verändert. Und jetzt? Und da steht jetzt zurück zu dir. Und natürlich möchte ich euch heute Morgen hier nicht außen vor lassen. Und ich möchte, das ist ja nicht nur ein Vortrag, sondern es soll auch was sein, wo ihr was mit nach Hause nehmen könnt. Und ich gebe euch schon mal vorweg, ich habe ja gesagt, ihr kriegt alle was, ihr könnt hier mal rumreichen. Ihr könnt euch schon mal jeder eine goldene Münze rausnehmen. Die dürft ihr mit nach Hause nehmen, sind ganz wertvoll. Wie sieht, und das ist wichtig und schön, das zu hören, aber wie sieht Stop for the One, wie sieht das eigentlich in deinem und in meinem Leben aus? Und wenn ich predige, spreche ich nicht immer nur zu den anderen, sondern ich spreche auch immer zu mir. Wie sieht deine Situation gerade aus und wie fordert Gott dich gerade heraus, in deinem Leben für den einen da zu sein? Für wen bist du bereit zu stoppen? Und das ist in unserer busy Welt nicht einfach. Ich habe eine Tochter, die mag die sozialen Medien sehr, sehr gerne. Jetzt nicht mehr, weil sie die nicht mehr hat. Die ist seitdem ich weggebannt bin am Donnerstag, haben wir die ausgestellt, weil das sein musste. Aber das kann einen busy halten. Es kann einen so busy sein, die sozialen Medien, mal eben kurz. Und 3-4 Stunden später bist du da. Immer noch in diesem Ding und bist involviert in dieser Welt und du kommst da nicht raus. Und wann bist du bereit, für den Einzelnen zu stoppen? Vielleicht der Jesus noch nicht kennengelernt hat. Vielleicht sagst du, hey, da war immer einer, den wollte ich immer mal erzählen, was ich erlebt habe. Aber ich bin zu busy, den sehe ich zwar immer bei der Arbeit, aber ich habe immer irgendwas zu tun. Ich kann gerade nicht. Oder ich traue mich nicht. Hatten wir auch vorhin bei dem einen Lied für Jesus einzustehen. Egal, wenn die anderen dich verleugnen, zu sagen, hey, der ist real, den gibt's wirklich. Und dann der nächste Bereich, den ich auf harte Art und Weise lernen musste, zu stoppen in deiner Familie. Wo stehst du in deiner Familie? Wo bist du gerade? Wo bist du busy als Vater, Mutter, Geschwister oder was? Wo bist du super, super busy? Du hast gar keine Zeit, dich um deine Kinder zu kümmern, die vielleicht hilfeschreiend da sitzen. Papa, ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen. Papa, ich möchte, Papa, Mama. Nein, geht jetzt gerade nicht. Gerade jetzt nicht. Vielleicht ist deine Karriere dir gerade wichtiger als deine Familie. Vielleicht hast du gerade keine Zeit, weil du mit anderen Sachen beschäftigt bist. Vielleicht bist du abends derjenige, wenn deine Kinder mit dir ein Spiel spielen wollen und du sagst, du, ich habe gerade keine Zeit, weil das gute Handy immer wieder da ist. Wie gesagt, ich predige auch zu mir selber. Ich muss das immer wieder selber lernen. Es ist immer was Wichtigeres am Handy. Der eine, der muss unbedingt heute Abend jetzt gerade noch die Nachricht haben und dein Kind sitzt neben dir. Heute Morgen in der Gemeinde. Es ist ja klar, dass viele von euch sagen, das ist mein Zuhause. Die Gemeinde ist der Platz, wo ich sonntags hinkomme. Vielleicht hat Gott dir schon lange gezeigt, wo er dich hier gebrauchen möchte in der Gemeinde. Diese Gemeinde ist gewachsen. Wenn ich das hier sehe, und ich weiß damals, das ist Wahnsinn, was hier passiert. Das platzt hier irgendwann aus allen Nähten, das wird mehr. Diese Gemeinde braucht mehr Mitarbeiter. Aber vielleicht gibt es hier in der Gemeinde auch jemanden, mit dem du mal reden wolltest, weil du immer schon mal reden wolltest, für den du immer schon mal was sagen wolltest. Oder ja, vielleicht jemand, den du um Vergebung beten wolltest, aber nie konntest oder dich nicht getraut hast. Ja, vielleicht gibt es jemand, den du bewusst oder unbewusst übersehen hast. Oder sogar verletzt hast, wo du sagst, hey, ich muss zurück. Ich muss an den Platz zurück, wo, ja, stop for the one, wo ich für den einen anhalte und mit dem einen rede. Und nicht alles, diese einzelnen Sachen übersehen bei der Masse, die zu tun ist. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Du hast jetzt eine Münze in der Hand, wahrscheinlich haben alle eine. Diese Münze nicht in deiner Hand zu behalten. Also du kannst sie heute mal nach Hause nehmen und vielleicht behältst du sie auch ein bisschen länger, aber ich möchte dich ermutigen, dass vielleicht in der nächsten Woche, vielleicht in dem nächsten Monat, dass du diese Münze nicht mehr in deiner Hand hältst, dass du sagst, hey, diese Münze ist als ein Symbol für den Einzelnen und ich möchte diese Münze eintauschen für den Einzelnen. Ich möchte diese Münze eintauschen für Zeit mit meinem Kind. Gib deinem Kind diese Münze. Hey, ich war zu busy. Hier ist die Münze. Mach das wirklich als ein Akt. Hier ist die Münze. Ich gebe dir die jetzt. Ich möchte für dich anhalten. Erzähl mir mal aus deinem Leben. Manchmal sitze ich im Auto und ich sitze mit Leon im Auto. Noah redet morgens weniger, weil der will einfach morgens seine Ruhe haben, wenn ich zur Schule bringe. Aber Leon, der redet mehr. Aber dann frage ich ihn, was ist denn los? Was ist los in deinem Leben? Erzähl mir doch mal was. Und dann erzählt er was und du glaubst gar nicht, was da rauskommt. Und manchmal überreden wir unsere Kinder, wo wir sagen, komm, halt die Klappe, komm, mach weiter. Nein. Es ist wichtig, dass wir intentionell handeln, dass wir uns für den Einzelnen Zeit nehmen. Vielleicht für die einzelne Sache hier in der Gemeinde Zeit nehmen. Dass wir bereit sind, innezuhalten, zu stoppen. Und dass wir sehen, wie Gott uns auf erwartete, von seiner Seite, und für uns vielleicht unerwartete Weise benutzt. Und am Schluss möchte ich euch als Gemeinde ermutigen, zu schauen, und als Gemeinde meine ich euch alle, nicht nur die Institution, nicht nur den Vorstand oder die drei Ältesten oder vier Ältesten und der Rest, sondern die Gemeinde zu ermutigen, zu schauen, wie ihr euch als Gemeinde hier in Kloppenburg, hier am Dehlweg ausrichtet, wie ihr nach vorne geht. Oldenburg, ja, habe ich Kloppenburg gesagt? Da muss ich auch noch hin, da wohnt mein Vater. Siehste, ich stopfe für meinen Vater. Ja, Kloppenburg ist das nicht, sondern Oldenburg, so. Jesus, ja, ich weiß, diese Gemeinde wird wachsen, es wird aus den Nähten platzen, aber Jesus ist immer hat er Zeit für den Einzelnen gehabt. Und ihr seid eine Menge Leute hier und es gibt den Einzelnen, der vor der Tür steht, der sich vielleicht nicht reintraut oder der heute vielleicht reingekommen ist, aber der von niemandem angesprochen würde. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wenn du hier bist und du siehst hier jemanden, den hast du noch nie gesehen, vielleicht der sieht anders aus wie du, der spricht vielleicht auch anders wie du, aber es heißt nicht, dass Gott nicht einen Plan für ihn hat und dass er hier willkommen ist. Und ich möchte euch ermutigen. Ich habe mal so eine Predigt gehört von jemandem, der hat sich, das kennt ihr wahrscheinlich auch, der ist in die Gemeinde gegangen, hat sich aber vorher als Penner verkleidet und ist dann ganz alt hier reingekommen, hat gestunken, hat sich extra stinkend angezogen und so. Keiner hat ihn beachtet und alle haben gewartet, wann kommt der Prediger? Und alle haben da schon gesessen und dann irgendwann ging er am Ende nach oben und hat sich nach vorne gestellt. Hey, ich wollte euch mal sagen, hat mich irgendjemand heute hier begrüßt? Hat jemand mal Hallo gesagt? Ich bin übrigens der Prediger. Und da ging so die Klappe noch. Und ich wollte das eigentlich heute Morgen machen, aber ich habe gesagt, die Leute kennen mich alle, das lassen wir lieber. Ja, aber ich habe euch was versprochen. Einen habe ich noch. Ich hatte euch doch gesagt, am Anfang, dass vor 20 Jahren, wo meine Frau und ich auf der Straße gearbeitet haben, dass wir nicht eine Person gesehen haben oder zwei Personen gesehen haben, die es wirklich komplett von der Straße geschafft haben. Und ich habe nicht ganz die Wahrheit gesagt. Vor ein paar Jahren, nicht mal ein paar Jahren, ja, vor 2 Jahren, warte mal, jetzt kommt das eine Bild von dem einen jungen Mann. Vor 20 Jahren habe ich Ashley Tiernissen in Kapstadt auf der Straße gestorben. Mal wieder an so einer Ecke, Bordstein, der kommt an. Dieser junge Mann hatte damals schon über 15 Jahre auf der Straße übernachtet. Und ich habe ihn getroffen und ich habe gesagt, Ashley, ich möchte dir helfen. Du kannst den Weg von der Straße nehmen. Und er hat gesagt, Marco, vergiss es. Und immer wieder, wenn ich in Kapstadt war, habe ich ihn besucht. Ich habe ihn irgendwo gesehen, ich wusste, wo er war. Dann habe ich ihn mindestens 10, 12 Jahre nicht mehr gesehen. Ich dachte, ja, der ist wie vom Erdboden verschluckt. Was ich nicht wusste, ist, dass er die letzten 12 Jahre im Knast war. Und wenn du nicht unbedingt in den Knast kommst, dann kannst du ihn natürlich auch nicht sehen. Dann kam er irgendwann wieder, tauchte in diesem Township auf, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Und er sagte zu mir, Marco, ich muss mein Leben verändern. Ich habe mit ihm geredet. Kurze Zeit später hatte ich gehört, hat er wieder die ganzen Leute ausgeraubt und war wieder im Knast. Und dann habe ich gedacht, okay, den lasse ich lieber in Ruhe. Da ist Hopfen und Malz verloren, sagt man ja hier im Norden. Und dann kam er an einem Abend an. Wir waren im Lobpreis, den ihr da gesehen habt, wo der Adrian am Ende wo die Männer da gesungen haben. Das sind unsere Lobpreisabende. Wir haben nochmal 30, 40 Männer. Wir singen, wir preisen Jesus, wir lesen das Wort Gottes. Und dann gehen wir raus und wir helfen anderen Leuten in unseren Townships, dass andere Leute auch den Weg aus dem Gangleben und Drogenleben herausfinden. Und dann kommt auf einmal einer rein, wie der, den ich am Anfang erzählt habe, der Samariter mit Blut überströmt. Und die Gangs hatten ihn angepackt und er hat gesagt, Marco, ich muss raus, ich muss verletzt, ich muss verarztet werden. Er hatte überall Wunden, Stichwunden und alles. Er sagte, ich muss hier raus, könnt ihr mir helfen? Ich sag, klar, morgen früh kannst du um 9 Uhr, kannst im Bus steigen, kannst in die Reha gehen. Dieser Ashley ist dann in die Reha gegangen, wo der Adrian war, wo Ricky war, wo Nigel war und die anderen 100 Leute oder noch mehr, die wir mittlerweile durch diese Rehabilitationseinrichtung erreicht haben, verändert gesehen haben. Und er hat mir, und das fand ich so krass, ich habe letzte Woche diese Predigt vorbereitet und dann kommt auf einmal von Ashley eine Sprachnachricht und ich möchte euch diese Sprachnachricht einmal live vorspielen. Das ist auf Englisch, aber ihr werdet den Text im Hintergrund lesen und das müsst ihr euch einfach mal anhören, was ein Mann, der so zerbrochen war, was aus deren Mund heute kommt, ja, 20 Jahre später.
Good morning, Marco. I hope you and your family are doing well, sleep well. Through the grace of God, it's making you wake us up this morning with the bread of life. And this is the seventh day of the week, Sabbath day, resting day. The only place I'm going to get joy in now is the place of the Lord. So I'm preparing myself for church now, because in church is everything. There's love, there's peace, there's joy, there's everything in the church. The house of the Lord will never change. But yeah, he's still the same yesterday. He was still the same yesterday, today and tomorrow and the days forward. But yeah, God bless and keep you. Everything that's good on your side, from my side, God bless you. Enjoy the rest of your time, man.
Ich glaube, es gibt keinen besseren Abschluss für uns heute Morgen. Das war so das Segensgebiet von Gebet von Ashley. Aber er hat eine Sache gesagt, in der Gemeinde ist Liebe, es ist Friede und es ist Freude in der Gemeinde. Und das ist das, was ihn in Kapstadt aufrecht hält. Und ich möchte euch ermutigen, eine Gemeinde zu sein, die mit Liebe, mit Friede und mit Freude agiert. Und dass viele Menschen das, was Ashley gesagt hat, auch sagen können, das ist das Haus des Herrn, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich zu Hause, hier bin ich willkommen, hier ist meine Familie. Amen.